Audiamo Plus. Wir hören uns.
Kunst
und Klischee. Facetten des kreativen Lebens.
Der Podcast von Katharina C. Herzog, Christian Batzen-Hegemark und Philipp Pankratz.
Guten Abend. Hallo. Schön, dass ihr heute alle da seid bei uns, bei diesen warmen Temperaturen, dass ihr euch raustraut habt und jetzt bei uns sitzt im klimatisierten Räumen in der Superbude. Schön, dass wir wieder da sind, oder Christian?
Oh ja.
Voll. Und nicht nur schön, dass du da bist, lieber Christian, und dass ihr da seid. Wir haben heute hier den Bernie Wagner vor uns sitzen. Hallo Bernie.
Hallo.
Ja. Falls irgendjemand den Bernie noch nicht kennen sollte, der Bernie ist ein Kabarettist, ein Österreichischer, kommt ursprünglich aus Oberösterreich und tourt jetzt gerade mit seinem neuen Programm Monster durch Deutschland und Österreich und so, ne? Richtig? Wenn was nicht stimmt, sagt er sehr, gell?
Ja.
Du bist auch bekannt aus dem Rateteam von Was gibt es Neues?
Ja, weiß nicht, ob da jetzt Leute da sind, die fernschauen, aber manche Leute, die das einschalten, kennen mich vielleicht von dort. Ja.
Und ja, du hast 2025 den Hauptpreis des österreichischen Kabarettpreises bekommen.
Ja, dafür kennt mich, glaube ich, wirklich niemand.
Also ich finde, das ist schon eine krasse Auszeichnung.
Nein, es ist super, aber ich glaube nicht, dass irgendwer denkt, boah, der hat einen Preis gekriegt, das gefällt mir. Weißt du, ich meine, wenn es dir davor nicht gefällt, dann wird dir der Preis nicht überzeugen, dass ich lustig bin und umgekehrt.
Naja, ich finde, es gibt schon Credibility, ne, ein bisschen.
Aber ist es ein Preis, den man kriegt, wenn man lustig ist?
Ich schon. Ich habe dafür gekriegt, dass ich lustig bin und ansonsten enthalte ich mich. Nein, das sagen die Leute natürlich, er ist dieses Jahr der lustigste Österreicher. Das ist natürlich Blödsinn. Also es gibt jedes Jahr voll viele super Shows und irgendwann kommt man dran, wenn man lang genug irgendwie präsent ist und keine Ahnung, was macht, was bestimmte Leute mögen, die dann vielleicht in dieser Jury sind oder so. Aber genau, es ist, ich meine, wie alle Kunstpreise ist es ein bisschen so Geschmackssache natürlich.
Ist es dann, wenn du ein Mikro hast und eine Bühne und ein Publikum, musst du dann einen Witz machen?
Nein.
Und wie kommt es dazu, dass dann auf einmal doch ein Witz da ist?
Weil ich einen Witz machen will. Aber ich muss nicht. Ich mache nicht die ganze Zeit Witze auf der Bühne. In Wirklichkeit ist das, glaube ich, was vom Allerschlimmsten, wenn wer auf die Bühne kommt und das Einzige, was er vom Publikum will, ist, dass die Leute lachen, weil das ist dann stressig. Also für mich als Publikum wäre es stressig, so drin zu sitzen und das Gefühl zu haben, ah, jetzt muss ich lachen, sonst ist er traurig, ich muss lachen, lachen, lachen. Das ist wirklich nicht das, was ich mache so. Also was ich mache, ist, ich will schauen, dass es unterhaltsam ist und wie ich denke, ist irgendwie humoristisch und es führt natürlich zu Pointen oder so, aber ich habe eigentlich bei jedem Satz, den ich sage auf der Bühne, einen anderen Grund, den zu sagen, als dass ich will, dass gelacht wird. Ja.
Und was war dann so der ursprüngliche Spark, um überhaupt zu sagen, ich möchte auf die Bühne?
Das ist schwierig zu sagen. Ich bin in der Volksschule, hat schon so Kindertheater gegeben und da habe ich das schon gern gemacht. Also ich bin einfach gern auf der Bühne. Ich weiß nicht wirklich, ob es was ist, was man... Man kann es sich antrainieren, dass es weniger schlimm ist, glaube ich. Aber es gibt schon Leute, die sich einfach von Haus aus wohlfühlen oder gerne auf die Bühne wollen. Der Grund dafür gibt es total viele küchenpsychologische Ansätze. Und mindestens zwei Psychotherapeuten heute im Publikum, die sich vielleicht kennen, die das erklären. Aber ich konnte es nicht wirklich sagen. Ich fühle mich einfach wohl auf der Bühne. Ich bin gerne auf der Bühne. Ich fühle mich auf der Bühne sicherer als woanders. Und ich bin einfach gern dort. Das ist that's it im Prinzip. Mhm. Warum kann ich nicht sagen? Warum mag ich, keine Ahnung, warum schmeckt man auch Essen und auch anders nicht? I don't know.
Das ist dann auf Seite 3.
Ja.
Kannst du dich erinnern an einen Moment, wo du das erste Mal richtig, richtig lustig warst, wo es andere erkannt haben, dass du sehr, sehr lustig bist?
Also das ist eine Geschichte, an die ich mich erinnere auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob andere erkannt haben, dass ich sehr, sehr lustig bin, aber ich habe gedacht, ich bin sehr, sehr lustig. Das war auch in der Volksschule, haben wir ein Theaterstück aufgeführt. Und das ist ein bisschen kompliziert jetzt zu erklären. Ich habe einen Fisch gespielt, das ist einfach das Ding. Also ich war, man braucht nicht viel mehr Background-Info. Und ein Freund von mir hat einen Fischersmann gespielt und er hat so gerudert in der Luft mit einem echten Ruder. Und ich war so im Netz und er hat mir dieses Ruder voll über den Kopf gezogen. Und dann habe ich irgendwie so als Kind ich gesagt, ja, bist deppert und so. Und dann hat das ganze Publikum dort gelacht, die ganzen Eltern. Und ich habe mir gedacht, geil. Viel besser ist das, was ich sagen sollen hätte. Und das war, glaube ich, das allererste Mal, dass ich so den Rush gekriegt habe von, ich stehe jetzt im Mittelpunkt und ich habe was gemacht, was irgendwie eine Reaktion hervorruft, die wirklich merkbar auf mich gerichtet ist.
Weil du da improvisiert hast.
Weil ich improvisiert habe, wahrscheinlich. Ja. Das ist immer gut. Das ist immer gut, wenn man vom Skript abweicht. Im Theater haben wir alle das Gefühl, geil, der ist so im Moment und Dings.
Ja. Das heißt, wir hauen jetzt unsere Karten weg und machen einfach alles Freestyle. Tja, Challenge.
Do it.
Nein, ich traue mich nicht. Aber.
Ich habe ja auch keine Karten. Also ich kann ja echt was fragen.
Okay, mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. So viel müssen wir jetzt auch nicht improvisieren, okay?
Okay, na gut, machen wir es nicht.
Ich finde es schon eigentlich spannend.
Na, Alter, dann bitte den Christian. Er hat sich freiwillig gemeldet.
Nein, ich wollte dich fragen.
Naja.
Also nicht, ich überlege mal, ich störe dir am Schluss eine Frage.
Und dann können
wir noch ein bisschen am Skript bleiben.
Brauchst du was zum Mitschreiben?
Nein, ich merke mir alles, sagt er und merkte sich nicht.
Aber da war diese Episode und der Fisch und das Ruder und der Lacher, aber ging es irgendwann später, keine Ahnung, im Teenageralter oder danach, nochmal um die Überlegung, Schauspiel zu machen?
Ja, voll. Ich habe mich beworben am Reinhard-Seminar. Das ist auch nicht das erste Mal, dass ich die Geschichte erzähle, aber wenn ich es erzählen soll, ist es eine sehr lustige Geschichte. Ich war am Reinhard-Seminar und man bereitet 4 Rollen vor für die erste Runde. Und es wird dann gesagt, man muss 2 quasi präsentieren. Das ist bekannt davor und sie werden die unterbrechen. Bei der ersten, die darfst du aussuchen und dann wirst du unterbrochen und musst switchen sozusagen möglichst schnell auf die andere Rolle. Und die Rolle, die ich mir ausgesucht habe für die erste, die ich quasi selber aussuchen durfte, war Puck aus Sommernachtstraum, was ja eine lustige Rolle ist. Und da gibt es eine Szene, wo der so den Dorfbewohnern die Kleider stiehlt. Und ich habe mir für den Monolog vorbereitet, das überraschende Moment, dass ich so hinten in meinem Hosenboden habe ich so einen Hut versteckt gehabt. Und dann wollte ich so in diesem Monolog, wollte ich den so hervorzaubern und dann sind so, wow, woher kommt der Hut und so. Und dieser Monolog ist gut gelaufen, mir ist gesagt worden, die Jury wird nicht lachen. Und sie haben aber gelacht, also sie haben das sehr cool gefunden. Nur sie haben mich tatsächlich unterbrochen und zwar bevor ich den Hut rauszaubern konnte. Und dann musste ich wechseln auf einen Revolutionär aus einem Sartre-Stück. Und es war in einer anderen Position und dann habe ich mich so gedreht und die Jury muss sich gewundert haben, was für eine seltsame künstlerische Entscheidung, warum hat er sie für diesen Revolutionär den Arsch ausgestopft, dass er jetzt mit einem riesen fetten Hintern da steht und diesen revolutionären Monolog macht und dann haben sie nicht mehr gelacht und dann bin ich rausgeflogen in der ersten Runde. Und dann habe ich, wie beim Rausgehen aber gemerkt habe, so, dann wird irgendwie, das wird verkündet, was dann wird verkündet, wer weiter ist und wer nicht. Und da haben Leute geheult und ihre Existenz zerbrechen gesehen und so und mir war das ein bisschen wurscht, also ich habe mir so gedacht, okay, dann halt nicht, dann mache ich was anderes. Und dann habe ich mir schon so gedacht, okay, wenn man Schauspiel machen will, dann muss man es wahrscheinlich so sehr wollen, wie diese Leute, die da jetzt heulen. Und da habe ich gemerkt, das so sehr will ich es nicht. Ich will gerne auf die Bühne, aber es muss nicht Schauspiel sein. Oder
ich meine, du hattest den Vorteil, dass du die Fisch-Experience schon viel früher hattest.
Maybe, aber ich glaube, genau das, was ich daraus an Lektion gezogen habe, war eben so, es muss nicht genau der Weg sein. Das für manche Leute ist es das total. Also manche Leute, keine Ahnung, wollen am Burgtheater spielen und das ist ihr Traum, das war mir wurscht. So, ob ich Burgtheater oder, keine Ahnung, wherever, das war mir eigentlich egal. Ich hätte Musik gemacht auf der Bühne. Ich habe Musik gemacht auf der Bühne. Aber es war so, Humor-Ding war das, wo am meisten Reaktion da war. Und am meisten, genau, positives Feedback. Ich erinnere mich auch an unangenehme, so, keine Ahnung, Musik-Open-Mic oder so, wo halt niemand danach kommt und sagt, hey, voll cool oder so. Und dann sagen sie, ja, aha. Man muss schon also die Reaktion der Umwelt. Ich sage nicht, man soll sich nur nach dem richten, was Leute sagen. Es viel Leute gefällt ja nicht, was ich auf der Bühne mache, bis heute nicht und so. Aber man kriegt natürlich irgendwie eine gewisse Ahnung davon, ob was man macht, irgendwen interessieren könnte oder nicht. Das war ich mir nicht zu schade, dem zu folgen auf jeden Fall.
Aber die Leute, die, denen das nicht gefällt, kriegst du die jemals mit?
Ja, klar.
Wie kriegt man die mit?
Naja, es gibt diese Erfindung, das nennt sie das Internet. Und da schreibt man Leute das. Es ist wohl, ich weiß nicht.
Schreiben Sie dir E-Mails oder kommentieren Sie?
Alles. Ich habe schon alles gekriegt. Ich habe tatsächlich wirklich sogar analoge Nachrichten gekriegt, wenn Leuten nicht gefallen hat, was ich sage. Aber das hauptsächliche Ding sind Kommentare auf Social Media, dann Kommentare auf YouTube, manchmal E-Mails, sehr selten analoge Post. Einmal habe ich eine Weihnachtskarte gekriegt. Das war wirklich fies ein bisschen, weil die hat von außen sehr süß und nett ausgeschaut und dann habe ich es aufgemacht und es ist irgendwie drin gestanden, ich soll in die Ukraine fahren und mich erschießen lassen. Und dann denkst du, oh, das meint aber der nette Weihnachtswichtel vorne drauf nicht auch, hoffe ich.
Und ja. Macht das dann was mit dir oder was macht das dann mit dir?
Nein, das macht nichts mit mir. Das ist mir egal. Ich habe keine Gefühle.
Ich meine, du hast das Reinhardt-Seminar auch überstanden.
Nein, schau, es ist so, es kommt natürlich auf die Verfassung an. Es ist sicher nicht das Gesündeste auf der Welt, dass man eine App am Handy hat, wo man jederzeit nachschauen kann und sich davon vergewissern kann, dass dann irgendwer Scheiße findet. Ich weiß nicht, ob man das braucht als Mensch, aber man gewöhnt sich auch sehr dran und es ist wirklich... Natürlich so, je mehr Leute es gibt, die das auch interessiert oder die das cool finden und die schreiben, ich finde das super, desto weniger existenziellen Stress macht es halt. Also es ist logisch, dass die nicht alle mögen können, aber wenn du noch nicht weißt, mag mich irgendwer und dir sagt, wer du bist scheiße, dann ist es schlimmer, als wenn du weißt, okay, 10 Leute finden mich cool und 5 Leute finden mich scheiße, dann ist es so, das bedroht nicht mein Leben oder meinen Lebensentwurf. Von dem her ist es einfach auszuhalten. Die politischen Streitereien ist so, das habe ich mal lieber gemacht und das Gefühl gehabt, das macht mehr Sinn, irgendwie online mit Leuten zu diskutieren. Das tue ich sukzessive weniger, weil ich das Gefühl habe, es bringt einfach wirklich nichts. Also es ist wirklich, glaube ich, einfach verschwendete Zeit. Es bringt Engagement, deswegen machen es viele Leute, dass sie irgendwie was Kontroverses posten, damit sich viele Leute aufregen und dann wird das Video größer. Aber das ist mir irgendwie einfach auch zu blöd. Genau. Und ansonsten, was macht das mit mir? Keine Ahnung, aber das eine, was ich dazu sagen kann, was vielleicht mich in letzter Zeit irgendwie interessiert hat oder so, ist, dass Leute lernen sollten, Feedback zu geben. Nicht jetzt konkret auf mich bezogen, sondern nicht, weil es mich so verletzt und so. Aber ich glaube, dass ganz viele Leute kennen nicht den Unterschied zwischen etwas ist schlecht und es gefällt mir nicht. Das bemerke ich ja ganz oft bei anderen Sachen so. Also so, boah, das ist so scheiße oder das ist so schlecht. Und ich denke mir, nein, das ist handwerklich gut gemacht, du magst das halt nicht, aus Gründen, die mit dir zu tun haben und nicht mit der Sache. Das wäre eine schöne Veränderung der Welt, wenn die Leute so unterscheiden könnten. So, ich finde das nicht gut aus dem und dem Grund, aber es ist gut gemacht und so, wenn es trennbar wäre. Aber es wird nie passieren.
Gehen wir nochmal einen Schritt zurück zum Reinhardt-Seminar. Und dann war der klar, du wirst... Kabarettist? Nein,
aber ich habe immer gewusst, ich will auf die Bühne und ich fühle mich dort wohl und ich mache das gerne. Ich habe immer irgendwas gemacht. Also ich habe in der Schulzeit immer in Bands gespielt und Big Band Orchester und dann Amateurtheater gespielt und dann weiter Musik gemacht und so. Und dann war heute eine... Eigentlich war es so, dass in der Zeit war viel, über YouTube ist so englischsprachige Comedy reingekommen und da war ein ziemlicher Boom, was ich nicht gemerkt habe, ich habe nicht gewusst, dass andere Leute das auch schauen, aber ich habe zu der Zeit immer gedacht, ah cool, da gibt es diese ganzen tollen neuen Welten des Humors und ich habe natürlich die ganzen alten österreichischen Kabarett-Sachen gekannt, aber mich dann irgendwie sehr damit identifiziert und gedacht, das wäre doch cool, so das irgendwie zu übersetzen. Ins Österreichische im Prinzip, was mir daran gefallen hat und das war dann meine Aufgabe und dann bin ich zu einem Open Mic gegangen, das ist schlecht gelaufen, das ist auch immer so ein großes Ding unter Comedians, war der erste Auftritt gut oder schlecht und was ist besser? Weil wenn der erste Auftritt gut ist, dann hast du das Gefühl, du bist super und dann hast du irgendwie nicht dieses dich hochkämpfen und wenn der erste schlecht ist, hast du aber vielleicht, hörst gleich wieder auf, weil du denkst, ich kann nichts und so. Und es haben aber alle
dich nicht entmutigen lassen.
Nee, es haben alle irgendwann schlechte Auftritte. Das sagen viele Comedians, es ist gut, wenn du das am Anfang wegkriegst. Also wenn du am Anfang die schlechten Auftritte schon erlebt hast, dann ist es später nicht so schlimm, während wenn du out of the gate gefeiert wirst und die Leute super finden, dann wirst du irgendwann trotzdem einen scheiß Auftritt haben, aber dann weißt du überhaupt nicht, damit umzugehen. Das ist so die Logik davon. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was besser ist oder schlechter. Jedenfalls ist der nicht so gut gelaufen. Es waren zwar Freunde von mir im Publikum, die wirklich mich durchgehend ausgelacht haben. Die waren ja nur dafür da, aber das konnte ich zuordnen, dass die nicht lachen, weil sie es irgendwie gut finden, was ich mache, sondern weil sie Spaß daran hatten, dass sonst niemand lacht. Und jemand von den anderen Comedians, die aber aufgetreten sind, fand es irgendwie spannend, was ich gemacht habe und hat gemeint, hey, komm mal zu dieser Veranstaltung, die ich moderiere und von dort hat sie sich dann immer weiterentwickelt. Also ich bin immer wieder wo eingeladen worden und genau. Und dann war das ein bisschen ein Schneeballeffekt, den eben sonst nichts, was ich jemals gemacht habe, hervorgerufen hat und der bis heute weitergeht. Und genau, das heißt, ich habe mich eigentlich einmal bemüht, in dieses Genre zu kommen und seither ist so viel Glück dabei gewesen. Ja.
Das erste Programm, wie du auf der Bühne gestanden bist, oder Stand-Up-Mic, was hast du gemacht? Weißt du das noch?
Ja, weiß ich noch. Ich weiß nicht, ob ich es erzählen soll. Ich finde, eine sehr lustige Dating-Geschichte erzählt, die aber tatsächlich auch wahr war. Und es war wirklich tragisch, weil ich war auf diesem Date mit einer Frau und die hat mir eine Geschichte erzählt von ihrem Haustier-Papagei. Und die Pointe von der Geschichte war im Prinzip, dass der Papagei immer aus seinem Käfig ausbrechen wollte und irgendwann hat er es geschafft, aber er hat nicht mehr gewusst, dass er fliegen kann und dann ist er auf die Straßen gerannt und zusammengeführt worden. Und genau, at the
time... Aber war das eine echte Geschichte?
Nein, es war eine wahre Geschichte. Und sie hat es erzählt und ich habe gedacht, das ist ein Joke und ich habe sehr gelacht und deswegen ist das Date extrem schiefgegangen, weil sie war so, wie kannst du lachen, das ist mein Papagei, der ist jetzt tot. Und ich war so, ah, okay, sorry, ich habe gedacht, das ist ein Joke. Und diese Geschichte habe ich nachher erzählt auf der Bühne und genau, fanden auch dort die Leute traurig, dass es hat eine traurige Poesie irgendwie, dieser Papagei, oder? Ich denke oft an das, denke mir so, ist eigentlich wirklich, wirklich tragisch, weil er hätte einfach nur wegfliegen müssen, aber es hat er nicht mehr gewusst, weil er so lange im Käfig war und dann ist er zusammengeführt worden. Aber es ist schon funny, muss man schon sagen, es ist schon funny. Irgendwie.
Nein, es ist echt wütend.
Schön, wenn ein Papagei ausbricht und dann wieder zusammengeführt, ist schon irgendwie lustig. Finde ich bis heute. Sorry an die Frau, falls sie das hört. Ich denke bis heute, das war lustig. Und wir waren im Naturhistorischen Museum, wo halt überall ausgestopfte Papageien waren. Deswegen hat sie es erzählt. Das ist der Backdrop von dieser Sache. Das war, ich habe schon lustig gefunden. Aber es hat nicht funktioniert dort. Es hat nicht funktioniert bei einem ersten Open Mic. Und schau, heute lachen die Leute, weil sie irgendwie mich schon von was anderem kennen und dann wird der Job auch immer einfacher. Das stimmt aber wirklich, weil das ist, glaube ich, jedes Mal, wenn man auf die Bühne geht und die Leute haben schon mal gelacht, der Nirvarani geht nur aus und sagt Hallo, die Leute brechen weg und du denkst, er hat nur Hallo gesagt. Er hat nicht einmal besonders lustig Hallo gesagt, aber du kennst ihn halt schon und denkst, voll, das war sicher gut, was er gemacht hat.
Ist das dann die Aura, die man dann hat, oder? Das Selbstverständnis und diese...
Ich glaube, es stapelt sich so. Es ist, keine Ahnung, man hat ja auch Freunde, mit denen man immer Spaß hat und dann freut man sich schon, wenn die kommen. Nicht? Und dann bist du schon gut drauf und hast irgendwie schon und dann rennt der Schmäh und so. Der Nirvarani hat ja voll viele Sachen gemacht, die cool sind und die Leute lieben ihn ja nicht ohne Grund so. Aber genau, er kommt halt nur raus und sagt Hallo und die Leute lachen alles was. Und du denkst also, hey, come on. Also ich habe auch wirklich gute Schmäh, aber so gelacht haben sie bei mir noch nie. Vielleicht ist auch nur der Neid, nicht? Vielleicht denke ich mir, das ist, weil er schon die Leute so oft zum Lachen gebracht hat, dass sie irgendwie lieber lachen bei ihm oder so. Vielleicht ist er einfach viel lustiger als ich. Vielleicht ist sein Hallo einfach genial.
Dann geht es doch ums Lachen.
Ich verstehe, warum du das jetzt denkst, aber nein, es geht wirklich nicht ums Lachen. Aber es ist eine messbare Reaktion von dem, wie gern leider ein Kabarettisten singen, ist es schon, ja.
Was würdest du sagen?
Es geht nicht darum, es ist so, keine Ahnung, wenn ich eine Band anschaue und die Leute tanzen, nicht denke ich mir so, okay, es ist vielleicht eine Band, wo man nicht tanzen soll, aber es wäre schon cooler, wenn es irgendwie, was ich meine, es gibt so gewisse externe Maßstäbe. Es ist halt, beim Kabarett bietet es sich an, es ist halt bei Schauspiel zum Beispiel für mich schwierig, wenn ich eine Schauspielsache mache, wo die Leute nicht lachen, ist es irgendwie schwieriger abzuschätzen, ob das, was ich mache, so einen Effekt hat oder ob das so. Natürlich geht es irgendwie darum, weil das der Deal ist im Endeffekt. Die Leute kaufen Karten für Kabarett, für Comedy, weil sie lachen wollen. Und sobald sie lachen, ist das aus dem Weg. Und dann kann man alles andere machen. So ist es für mich. Deswegen meine ich, es geht nicht ums Lachen, aber ohne Lachen geht es auch nicht so. Ist vielleicht richtiger.
Und was glaubst du, oder was denkst du, braucht es, um Kabarettist, Kabarettistin zu sein? Also was sind so das handwerkliche Repertoire, das vielleicht bei allen notwendig ist?
Es hilft, wenn man sympathisch ist. Es gibt wenige, die wirklich unsympathisch sind und das trotzdem hinkriegen. Es gibt viele, die sehr sympathisch sind und sie es dann leisten können, mit der Antipathie zu spielen, aber nur, weil sie so sympathisch sind, dass man ihnen das verzeiht. Also es gibt wirklich wenig, die wirklich unsympathisch sind, wo man sagt, super, da gehe ich trotzdem hin, weil den hasse ich. So, das ist sehr selten. Und das andere ist, glaube ich, wirklich eine gewisse... machen nicht alle, aber irgendwie eine Bereitschaft, irgendwas von sich selber preiszugeben. Es ist ein Genre, in dem man sie meiner Meinung nach idealerweise nicht versteckt. Es gibt Leute, die sie verstecken hinter Figuren oder so, aber eigentlich, wenn das wirklich cool ist, dann gibt man immer irgendwas von sich preis und meistens, je intimer oder persönlicher das ist, desto besser. Und meistens sind es irgendwelche Schwächen oder Unzulänglichkeiten und das ist oft gar nicht so leicht, die so auf den Teller zu legen.
Aber ist das dann auch so einer der markanten Unterschiede zum Schauspiel?
Die Schauspieler sagen ja immer, dass sie aus sich schöpfen, aber ich glaube, bei den Schauspielern ist die Rezeption eine andere, wenn man das Gefühl hat, der spürt was. Die Schauspieler sagen, es gibt ja zumindest Method-Leute, arbeiten ja sehr viel mit ihren eigenen Emotionen oder ihrer eigenen Geschichte und so weiter. Aber das Publikum hat immer das Gefühl, toll, der ist jetzt ganz wie anderer. Oder toll, der spürt was, aber das ist nicht er. Aber bei mir steht mein Name am Plakat und selbst wenn die Geschichte jetzt wie total erfunden ist, geht es immer um mich und es wird immer auf mich als Person bezogen. Das ist, glaube ich, der große Unterschied. Wie man das technisch dann löst und so, ist glaube ich, gar nicht so unterschiedlich, aber genau, das ist das Ding. Selbst wenn SchauspielerInnen sich selber spielen in einem Film, hat man so das Gefühl, toll, der spielt sich selber auf eine total andere Art. Die sind nie sie selber, das ist, glaube ich, der Unterschied. Wir sind immer wir selber. Ein Kabarettist, wenn er in einem Film ist, denkt man sich so, ah ja, das ist der, keine Ahnung, das ist der Thüringer. Der Thüringer ist ein super Schauspieler, der verschwindet total in Rollen, aber du denkst immer, das ist der Thüringer. Kann ja nichts dafür. Aber der ist nur am nächsten dem gekommen, glaube ich, dass man vergisst, dass er eigentlich der Kabarettist ist, den man kennt und dem man persönlich irgendwie das Gefühl hat, ist man vertrauter als ein Schauspieler.
Und weil du den Thüringer erwähnst, so, was hat sich da eigentlich geändert in den letzten Jahrzehnten im Kabarett? Weil das war doch vor 20 Jahren, 25 Jahren, ich weiß nicht, das war doch, da hat es ein paar so große Fische gegeben. Und jetzt gibt es, ich weiß nicht, wahrscheinlich gibt es noch immer große Fische, aber es gibt so viele. Das ist so viel diverser geworden.
Ja, das, genau, damit ist die Frage eigentlich schon ganz gut beantwortet, glaube ich. Es ist diverser geworden, das stimmt auf jeden Fall. Die großen Fische sind aber oft immer nur große Fische oder immer nur die großen Fische. Also es ist tatsächlich so, dass es scheinbar nur immer eine Art Decke gibt, wo das abregelt, wo die ganz großen Stars von vor ab 15 Jahren irgendwie Bühnengrößen füllen, die für jüngere Leute kaum fühlbar sind. Vielleicht hat das damit zu tun, dass die einfach sich schon länger etablieren konnten und so weiter. Vielleicht hat es damit zu tun, dass Österreich vielleicht mit der Diversität trotzdem noch nicht ganz so warm geworden ist, wie man hoffen könnte. Aber es tut sich was. Und genau, es sind sehr viel von den Shootingstars zumindest, sind Frauen, was Tolles natürlich. Da gab es ganz lange natürlich immer Frauen, aber nie so ganz an der Spitze oder ganz oben in der Rezeption und so. Und das hat sich auf jeden Fall geändert. Inhaltlich und formal hat sich eigentlich gar nicht so viel getan. Der Trend ist so jetzt von Stand-up, habe ich das Gefühl, schon wieder ein bisschen weg. Viele Leute spielen Theater. Gerade die jüngeren Frauen spielen viel so Ein-Personen-Stücke und so, wie man es aus den 90ern kennt. Stand-up gibt es nach wie vor. Eigentlich machen so die Großen auch alle eine Art von Stand-up, wenn sie kein Mikro haben, sondern Headset, aber das war in den 90ern auch nicht anders. Also die Verteilung ist auch nicht viel anders. Die Themen sind vielleicht explizit politischer, als es jetzt lange der Fall war. Also das ist, glaube ich, ein Ding, dass so in den 90ern oder so haben die Kabarettisten sich nur damit beschäftigt, dass, keine Ahnung, da hatte man ja das Gefühl, so die Welt wird jetzt immer besser und der Kapitalismus hat gewonnen und jetzt geht es eigentlich nur mehr darum, wie löst man quasi seine kleinbürgerliche Existenz auf in diesem Ding und dann kamen die Nuller und die Zehner waren relativ unpolitisch, glaube ich, und jetzt sind Leute expliziter politisch, als man es, glaube ich, seit den 80ern im deutschen Kabarett wirklich gesehen hat. Also es gibt wirklich Leute, die auf die Bühne gehen und straight up den Kommunismus predigen und genau, das war jetzt lang schon nicht mehr so. Ja.
Macht ihr das einen Druck?
Der Kommunismus?
Der politische Fokus, den Mache haben?
Nein, ich tue mich manchmal ein bisschen schwer damit, weil für mich die Kunstform sich nicht darin erschöpft, dass man sagt, was die richtige Meinung ist, die alle haben sollten. Das ist für mich nicht das, was dieses Genre am besten kann. Und ich glaube, wenn das Verständnis davon wird, was passieren sollte auf der Bühne, dann wird es ein bisschen fad. Also ich finde es schon schöner, eben wie gesagt, das ist für mich das Coole, wenn Leute eine Perspektive mitbringen auf die Welt, eine Haltung und ihre Schwächen und Unzulänglichkeiten auch sehr offen hinlegen. Und das ist dann schwierig normalerweise mit einer straighten politischen Message, außer man ist wirklich ein perfekter Mensch, der zu 100% nach seinen eigenen Überzeugungen lebt, dann geht das. Aber ansonsten, sage ich mal, kommt man ja meistens nicht ganz an sein Ideal ran und das ist eigentlich das Spannendere, womit man sich im Bühnenhumor beschäftigen kann, meiner Meinung nach. Andere Leute machen andere Sachen. Sehr erfolgreich, muss man sagen. Also vielleicht haben Sie recht.
Jetzt haben wir viel über deine Schwächen und das auf den Tisch legen geredet, dass das gut ist, wenn man das macht im Kabarett. Und wie schaffst du es? Also das ist ja schwierig, dass man das dann macht und dass man es wirklich zeigt und so reingrabt und dann aber irgendwie, ist es ernst, ist es nicht ernst? Also dass man so diese feine Linie da irgendwie trifft.
Ja, aber es ist ja was vom Schöneren, was dann auf der Bühne passieren kann, wenn man über was redet, wo man gedacht hat, das betrifft nur einen selber und man ist irgendwie so ganz alleine mit diesem Problem und dann hat man so ein, auch das ist ja Lachen, ne? Es gibt ja nicht nur ein Lachen, deswegen ist es auch irgendwie so, es geht nicht darum, dass die Leute um jeden Preis lachen oder so, aber wenn so ein erkennendes Lachen ist oder so, hey, das haben wir jetzt irgendwie alle gemeinsam und so, das ist was vom Schöneren, was dann auf der Bühne passieren kann. Das heißt, der Lohn, der dafür winkt, wenn man sich das traut, ist auch sehr groß und dafür macht man es dann immer wieder, glaube ich. Ja, und es ist einfach die spannende Reform. Also es ist wirklich, das so, der Hader hat das ja eh schön formuliert. Es ist irgendwie, also er hat immer dem Kabarett vorgeworfen, Kabarett ist, wenn man über Leute lacht, die nicht da sind. Und sein Anspruch war immer, dass es um die Leute geht, so die wirklich da sind. Und das ist wirklich das Schöne, was dieses Genre kann im Prinzip, dass man gemeinsam irgendwie drüber redet, was man nicht so gut macht oder was man nicht hinkriegt, so wie man es gern möchte oder so. Genau.
Wenn die jetzt irgendwer noch nicht kennt und noch nie bei dir vom Kabarett war, so was sind dann so Themen, die du da behandelst und über die du redest oder die du lustig oder komisch findest? Oder halt auch nicht? Oder ernst?
Ich glaube, du kannst die Frage besser beantworten als ich. In Wirklichkeit, also weil oft finden die Leute, es geht um was anderes, als ich glaube zum Beispiel. Oder die Leute finden was anderes wichtiger, als was mein Fokus war, so wie ich mir es ausgedacht habe und so. Aber ja, also Sachen, die mich beschäftigen, die letzte Show war Umweltshow, Umweltklimashow. Ich glaube, das war nicht zu übersehen. Es war zugleich irgendwie eine Depressionsshow und eine Show, wo es darum gegangen ist, so eine gewisse Selbstakzeptanz zu finden. Und das war das Coole an der Show, dass am Schluss diese Themen sich irgendwie gut zusammengefunden haben. Das habe ich auch nicht selber nicht gewusst, wie ich mir es ausgedacht habe, dass das schlussendlich so gut in ein Finale führen kann, wo das dann alles zusammenkommt. Und die aktuelle Show war eigentlich von der Konzeption oder von dem Thema, das mich beschäftigt, eine Show über Gewalt, jetzt im Zwischenmenschlichen und Politischen und Internationalen und so. Und ganz viel dran so besprochen wurde, aber dass es um Männer geht und um Männerbilder und natürlich männliche Gewalt. Das ist auch der Grund, warum das Thema natürlich auch vorkommt, ist, weil ich das Gefühl gehabt habe, über Gewalt kann man nicht reden, wenn man nicht über Männer redet und über die eigene männliche Sozialisation und so. Aber genau. Meine Sorge ist jetzt, wenn jemand noch nie bei einem Kabarett war und das hört, denkt er sich, das klingt aber sehr lustig. Da werde ich mir gleich mal eine dicke checken für die Gewalt-Klima-Männer-Show.
Gibt es eine Stelle, die du ganz gern magst aus einem neuen Kabarett, wo du sagst, boah, das jedes Mal, wenn die kommt, bist du deppert, da geh ich an. Naja, ihr wisst, was ich meine.
Nein, es stimmt natürlich, da muss ich dir jetzt wiederum recht geben. Ich habe schon einen Hanger zur Pointe natürlich, weil jetzt wollte ich sagen, nein, eigentlich gefällt mir nicht in meiner Show. Weil es die unlogischere Antwort gewesen war. Ja, sicher gibt es das. Ich überlege gerade, was wirklich ein Stö ist. Es gibt Stöhen, die einfach einen sehr schönen Rhythmus haben, wo das gut rennt oder so. Besonders gern mag ich eigentlich den Schluss, aber den kann ich jetzt fast nicht spoilern. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass es gibt eine Szene, ganz, hast du es gesehen, die neue Show?
Ich habe es noch nicht gesehen.
Ja, dann würde ich es aber wirklich kaum spoilern. Es gibt einen Lichteinsatz im letzten Fünftel von der zweiten Halbzeit.
Okay, ja, ich notiere.
Wo tatsächlich das so ist, dass die Leute einfach nur lachen, glaube ich, wegen der Szene, die mit einem Handtuch und einem Lichteffekt so eindeutig gesetzt wird, dass ich gar nichts sagen brauche. Das ist cool. Das ist, weil es halt irgendwie so ein technischer Triumph ist irgendwie. Das so, hey, wir schalten nur das Licht um und die Leute lachen. Das ist super cool. Das freut mich aber sehr, weil mein Regisseur kommt eigentlich von der Technik und er denkt sich immer coole Lichtstimmungen aus. Und ich glaube, für ihn ist das auch so toll, dass er halt irgendwie erst geschafft hat, wirklich einen Lichteinsatz in eine Pointe zu verwandeln oder in einen dramatischen Moment, der wirklich einen Effekt hat. Und ich glaube, ich freue mich immer für Ärme einfach. Deswegen glaube ich, freue mich über das eigentlich immer am meisten.
Wie schreibt sich so ein Kabarettprogramm? Weil du hast gesagt, auf einmal kamen alle diese Themen zusammen und das war gar nicht so zu erwarten. Aber was, wenn sie Also steht das überhaupt zur Option, dass es am Ende von so einem Schaffungsprozess nicht zusammenkommen würde? Was würde dann geändert werden? Oder eben, wie schreibt sich ein gutes, erfolgreiches, lustiges Kabarettprogramm von Bernie Wagner?
In 5 Schritten.
In 5 Schritten. Machen wir 3.
Ja, ich weiß gar nicht, wie viel es sind, aber ihr könnt es mitzählen während dieser Züge. Ich mache immer Notizen. Immer, also jetzt im Handy eine endlos Notiz quasi, die heißt neues Programm 2027. Neues Programm 2027 heißt die Notiz. Und die ist ja sehr lang. Da steht einfach alles Mögliche drin, was ich mir so ausdenke. Ich kann kurz nachschauen, ob ich irgendwas, damit man eine Idee davon kriegt. Viele von diesen Notizen sind absolut unbrauchbar. Ich glaube, das kennen alle Leute, die irgendwas mit Text machen, dass man so in der Nacht aufwacht und denkt, super Idee, schreibe ich mal auf. Am nächsten Tag wacht man auf und liest so grünes Blatt und denkt sich, ich habe keine Ahnung, was ich von mir selbst wollte und es wird mir auch nie wieder einfallen. Ganz oben stehen Titelideen, das sage ich jetzt nicht. Da zum Beispiel steht, Doc Martens, wer ist der Doktor? Das sehen wir jetzt, oder? Das ist schon geil. Okay, jetzt kommt es vor der Hakel daneben. Wer ist der Doktor? Und dann steht noch so, ist das orthopädische Schuhwerk? Das hat mir schon gut gefallen, weil das haben so Punk sound, irgendwie radikale Leute und in Wirklichkeit ist es einfach voll gut für den Schuh, für den Fuß, so oh, für den Fußbogen. Das ist dann so eine Idee und dass die allermeisten davon wird nie was. Das sind ja, okay, die sind zu gut, die sind wirklich schon mehr, ach oh Gott, da steht zum Beispiel, ich habe mir vorgenommen, mehr Bücher zu lesen, jetzt lese ich einfach kürzere Bücher.
Das ist gut.
Aber es ist einfach nur eine Beobachtung. Es ist jetzt noch nicht ein Joke in dem Sinn, aber das stimmt. Das mache ich gerade. Ich habe mir gedacht, dieses Jahr lese ich 4 Bücher im Monat. Nein, in der Woche nicht. Ja, jetzt muss ich dann, weil ich bin schon ungefähr 5 oder 7 hinten. Oh. Jetzt habe ich Sommerpause und jetzt lese ich ganz kurz.
So Reklame.
Ich ziehe so Stücke und jetzt habe ich schon so, ja, Audiobook zählt auch, wenn ich ein Hörbuch gemacht habe. Das kommt alles rein. Genau. Und da sind einfach endlos Notizen drin. Und wenn ich weiß ungefähr, was das Thema ist, das mich beschäftigt, dann schreibe ich nur mehr zu diesem Thema Notizen auf. Und dann kommt im nächsten Schritt, würde ich versuchen, gezielt dazu zu lesen, zu recherchieren. Dabei fällt mir meistens auch viel ein. Dann gibt es aber ganz viel lange Notizen in einem Word-Dokument dann schon, wo ich einfach endlos mir aufschreibe, was ich gerade gelesen habe. Und das ist dann so eine lange didaktische Passage, wo ich mir einfach selber erkläre, was da gerade passiert ist. Das sind dann die Sachen, die meistens bei den Proben als erstes dem Ding zum Opfer fallen. Aber davor gibt es nur einen Zwischenschritt, der ist wirklich drüber arbeiten und versuchen, irgendwie Nummern zu finden. Das heißt, für mich funktioniert die Show. Ich hoffe, man merkt es nicht. Ich glaube, man merkt es nicht so, aber für mich funktioniert eine Show eigentlich ein bisschen wie ein Konzert. Also ich konnte mir im Kopf eine Setlist machen, was so ist. Zuerst ist die Geschichte, dann ist die Geschichte, dann ist die Geschichte. Und so schreibe ich es auch. Ich schreibe es zuerst in diese Stories, die ich hintereinander erzähle. Und meistens findet sie dann, wenn diese Stories halbwegs dastehen, ein verbindendes Element. Und das ist dann ein Überarbeitungsprozess, dass dieses wiederkehrende Element, bei der vorigen Show, bei der Klimashow, waren es Running Gags. Da gab es die Dino-Nugget-Nummer, die immer wieder gekommen ist, und ein Running Gag über was bedeutet okay. Darauf war ich dann eben sehr stolz. Und das war ein cooles Finale, weil in der Show ging es irgendwie um die Frage, ist es okay, hier zu sein, jetzt auf persönlicher Ebene, aber auch quasi auf planetarer Ebene für die Menschheit. Und dann war der Running Gag dazu, aber ich finde nicht außer, wofür okay steht, wofür ist es eine Abkürzung, und dann kann ich nicht sagen, ob es okay ist, weil ich weiß nicht, was okay bedeutet. Und wie auf das draufgekommen bin, dass da keine Definition gibt von okay, die wirklich gesichert ist, historisch und so, habe ich mir gedacht, cool, ich habe ein Programm, weil damit kann ich alles verknüpfen und dann kann ich es auf ein Finale hinführen und dann gibt es einen Text und dann gibt es Proben und in die Proben wird nur ganz viel gestrichen und drüber nachgedacht, wie spüre ich es, was kommt wann, wann stehe ich wo, wann setze ich mich nieder, wann bin ich schneller, wann bin ich langsamer, wann schreibe, wann mache ich hoffentlich eine lustige Stimme, wie mache ich die lustige Stimme, und dann gibt es noch Vorpremieren, wo man dann ein bisschen auf Publikumsreaktion eingeht, also wirklich so schaut, okay, fuck, das checkt, nervt, weg damit. Und dann ist Premiere und dann schreibe ich nie wieder was Neues, aber dann adaptiere in dem Sinn, dass ich Sachen streiche, wenn es zu lang wird, die Show wird dann länger, wenn ich es besser kenne, weil ich irgendwie mit einem mehr Traum mir auf was draufsetzen oder zusätzlich Sachen dazu improvisiert und dann oft drin bleiben. Und dann muss ich streichen und wirklich fertig ist die Show dann, wenn es abgespielt ist bei der letzten Show, dann greife ich es nie wieder an, weil dann ist es vorbei.
Aber werden nicht manchmal Kabarett-Shows auch so Jahrzehnte später nochmal aufgeführt?
Selten eigentlich. Also es müsste halt wirklich was sein, was halt völlig zeitlos ist. Und das sind die wenigsten Sachen. Ich habe jetzt vor 2 Wochen eine halbe Stunde gefilmt aus dem vorvorigen Programm, das nicht so erfolgreich war und auch nie gefilmt wurde. Und ich habe eine halbe Stunde daraus gespielt. Und es war gut, dass ich mir nur auf eine halbe Stunde festgelegt habe, weil ich glaube, ich hätte keine Stunde mehr rausgebracht, wo man verstanden hätte, worum es geht. Weil das war einfach das war vor Corona im Prinzip. Und man hätte, glaube ich, zu vielen Sachen keinen Bezug mehr gefunden. Ja. Genau, also es ist schon sehr Office Time und dann ist es auch vorbei.
Und in diesem Schaffensprozess, ab wann arbeitest du nicht mehr alleine dran? Eben, du hast gesagt, Regisseur.
Ich schicke es meistens Leuten irgendwann zwischendurch. Manchmal lese ich bei Podcasts ein paar Notizen vor und schaue, ob es irgendeine Reaktion darauf gibt. Aber ich mache normalerweise eine Leseprobe, bevor ich wirklich in die finale Überarbeitung gehe. Und die gibt es dann auch vor Publikum meistens eine. Und ich hole KollegInnen in Proben dazu und frage die um Feedback. Nicht nur, also da schaue ich nicht nur, ob die irgendwie reagieren während der Show, sondern ich lasse mir dann so geben, keine Ahnung, Ideen und Vorschläge, und die haben oft nur gute Ideen für Jokes und so weiter. Und genau, das ist eigentlich das Erste. Und der Regisseur kriegt auch frühe Drafts und schreibt mir irgendwie hauptsächlich, das verstehe nicht, das verstehe nicht, das verstehe nicht. Und genau, irgendwann versteht man hoffentlich alles. Ja.
Bernie, bist du strukturiert und konsequent?
Nein.
Also es wirkt jetzt so, du hast es jetzt so wirklich.
Nein,
so
ich habe es schon ein paar Mal gemacht, deswegen war es. Es ist ja jedes Mal ein Stress, sich darauf zu verlassen, dass das wieder so funktionieren wird. Aber ich habe schon ein paar Mal gemacht, deswegen war es, dass es bei mir so rennt. Ich kann da sagen, dass ich während dem Schreiben immer denke, ich mache es nie wieder und das ist wirklich die letzte Show und ich will nicht mehr. Und
ist das Schreiben das Härteste?
Ja, das ist das Schlimme für mich.
Ja.
Nein, ich stehe ja gerne auf der Bühne und so. Das Schreiben ist wirklich, es ist aber gut, also sagen die allermeisten Leute, die ich kenne, die schreiben und die meiner Meinung nach gut schreiben, schreiben nicht gern, weil es halt so mühsam ist. Genau aus dem Grund, wenn man es gut machen will. Und wenn es mühsam ist, dann hat man am Schluss aber hoffentlich auch ein Papier, was man wirklich hinkriegen wollte. Und es ist nicht so einfach, dass man wirklich das hinschreibt oder sagt, was man sagen will. Und im Endeffekt ist es auch nur ein Ding, was ich immer erzähle, was auch stimmt, ich lerne den Text nicht auswendig. Also ich schreibe wirklich so oft, dass ich mir es eigentlich selber erzähle und draufkomme, was ich sagen will. Und ich lerne aber nicht den Text Wort für Wort. Also es ist ja wirklich, wenn man in meine Show geht, hoffentlich jeden Abend sage ich die Sachen ein bisschen anders, weil ich einfach weiß, was ich sagen will, aber nicht Wort für Wort oder so. Und dafür muss ich es aber davor sehr genau mal geschrieben haben, damit ich einfach weiß, was will ich sagen, was muss ich sagen, an welcher Stelle, was ist irgendwie wichtig und so. Und das ist einfach sehr mühsam und auch undankbar. Also das ist ein, keine Ahnung, da kommt eben nicht der Applaus und da kommt nicht eine Reaktion und da kommt nicht, wenn man sagt, hey, das war aber cool oder so, sondern du sitzt vor dem Laptop und denkst, fuck, das ist so ist ein Blödsinn.
Ja, ich denke mir so, du startest ja auch in Österreich oder hast in Österreich gestartet und jetzt spreadet es ja und geht weiter, geht quasi nach Deutschland und so weiter, dann musst du ja auch quasi das wieder anders machen, weil die verstehen ja gewisse Sachen einfach nicht.
Das stimmt.
Weil wir anders, ja. Also nein, das hört sich jetzt blöd an. Ich rede halt Mundart und der Bernie auch, und da musst du halt auch Hochdeutsch sprechen, damit das teilweise verstanden wird, oder?
Ja, also genau, das stimmt, da habe ich jetzt gelogen. Das ist nicht wirklich Schreiben, ich habe noch nie was Neues geschrieben für Deutschland, aber es stimmt, dass man für manche Sachen, es ist weniger das Sprechen, weil das geht dann schon, irgendwann kennt man also die Fallstricke, die man am Anfang nicht erwartet, so Treppe, Stiege, Sessel, Stuhl, diese Sachen. Ja. Also in der neuen Show ist sogar ein kleiner Running Gag, den ich mit der letzten Show erfahren habe, habe ich in die Show reingeschrieben, und es funktioniert in Österreich wie in Deutschland, ist dieser Unterschied angreifen. Also für uns ist Angreifen berühren und für die Deutschen ist Angreifen Angriff, ein körperlicher Angriff. So wirklich, weil bei der letzten Show habe ich irgendwo, wenn ich im Publikum gesagt, darf ich sie angreifen, und in Deutschland war es immer nein. Und ich habe gedacht, warum? Was ist mit euch? Lasst euch angreifen. Und genau, das ist jetzt drin. Aber was wichtig ist, sind Referenzen. Also es gibt Sachen, die sie nicht verstehen, weil es das dort einfach nicht gibt. Ich glaube, es gibt kein Spar in Deutschland, und das habe ich nicht gewusst. Und dann war immer so Spar und die Leute schon, ja, kenne ich nicht. Und dann muss man sagen Lidl, obwohl es sich komisch anfühlt. Lidl gibt es bei uns, das kann ich sagen, aber wenn ich zum Beispiel sage Edeka in Deutschland, habe ich das Gefühl, das glaubt man nicht. Weil wenn ich sage, ich war letztens bei Edeka, denken sie alle, nein, was nicht. Obwohl die jetzt gar nicht, die Deutschen würden sich denken, klar, der war bei Edeka, es gibt sicher in Österreich auch, die wissen es nicht, aber ich kann es nicht sagen. Ich muss da eine Referenz finden, die für mich Sinn macht und für Deutschland. Genau.
Das authentisch umbringst. Aber.
Damit ich es sagen kann, ja. Billa gibt es, glaube ich, auch nicht. Da müssen wir Rewe sagen. Das kriege ich so ein bisschen hin, weil Billa ist ja ein Teil von Rewe, und dann denke ich mir so, okay, ich war eigentlich technisch gesehen, war ich schon mal bei Rewe. dann kann ich es spülen.
Verstehe.
Aber ja, bei der Show habe ich schon gewusst, dass ich es in Deutschland spielen werde. Bei der letzten war mir nicht klar, dass ich über München rauskomme, da war es schwieriger, da waren mehr Sachen drin bei der aktuellen. Nicht, dass ich daran gedacht habe, aber ich habe es wahrscheinlich im Hinterkopf gehabt, weil für die ist nur das Problem, da erzähle ich Krampus, aber da geht sowieso in der Nummer drum, dass sie quasi, wem der noch nie von Krampus gehört hat, erzählen muss, was Krampus ist. Und sie können sich nicht vorstellen, dass das wirklich gibt. Und das erzähle ich in Deutschland einfach von umgekehrten Seiten. Dann erzähle ich es einfach so, ihr werdet jetzt nicht glauben, dass das so ist, aber es ist so, googelt es und Dings. Genau. Und in Österreich erzähle ich es so. Ich habe, wenn man aus Deutschland erzählt, was Krampus ist. Und genau, und dann geht's. Genau. Aber das war nur ein kleines Umstellen.
Ich wollte noch wissen, schreibst du am nächsten Programm, während du das aktuelle noch spielst, oder ist es wirklich so, du hast es abgespielt und dann ist, was auch immer, Urlaub und dann schreibst du und dann ist die Einsamkeit. Also die Frage, die ich gerne stellen würde, ist es sehr unterschiedlich, das Beruf, so die beruflichen Phasen, in denen du bist?
Es ist nur so, dass ich eigentlich immer, wenn ich frei habe, habe ich eh voll viele Ideen und will, und wenn ich muss, dann freut es mich nicht. Deswegen habe ich ja dieses endlos Notizding, dass ich dann nicht vor einem leeren Blatt sitze, sondern quasi eigentlich schon administrativ mit dem Text irgendwie arbeiten kann und herumschieben. Der erste Teil von der Frage war genau, ich schreibe ungern, wenn ich was anderes spüre, weil es wirklich schwierig ist, irgendwie die aktuelle Show noch mit Überzeugung zu präsentieren, wenn ich im Kopf eigentlich schon woanders bin. Es ist aber technisch unmöglich, eigentlich mir so lange freizunehmen, wie ich brauche zum Schreiben, dass es sich ausgeht. Aber ich versuche, dass ich so 2-3 Monate davor frei habe, wo ich mich dann nur mehr mit der Show beschäftige. Aktuell habe ich nächstes Jahr noch ein anderes Projekt, das ist ein Musical im Rabenhof, Evolution, das Musical. Ich habe Biologie studiert und ich werde so die ganze Evolutionsgeschichte werde ich so in Songs verpacken, singen und tanzen und so, das wird sehr lustig. Aber das habe ich jetzt parallel zur aktuellen Show schreiben müssen und das ist not my favorite Ding, weil das ist wirklich so dann Schleudertrauma im Kopf ein bisschen so, die ganze Zeit hin und her von einem zum anderen und das mache ich nicht so gerne. Es geht, aber lieber ist man hier frei. Ja.
Was hat dich dazu bewegt, dass du ein Musical machst, Bernie?
Naja, ich habe früher immer Musik mit auf der Bühne gehabt. Ich habe eine komplette Musikshow gehabt mit dem Kollegen Vinz Binder und das war eigentlich ein großer Spaß. Und dann habe ich aber irgendwann so mir in den Kopf gesetzt, ich würde gern nur mehr reden, weil ich das Gefühl gehabt habe, das ist so die Königsklasse, wenn man einfach nur spricht und damit quasi 1,5-2 Stunden füllt. Und es ist trotzdem so lustig, weil das ist auch irgendwie was Comedians immer wieder diskutieren, gerade die Amerikaner sagen ja, sobald Musik dabei ist, ist es kein Stand-up mehr und das ist für viele Leute ganz was Wichtiges. Eigentlich ist mir das alles wurscht, aber es stimmt, dass man mit einem Lied halt so einen sehr dramaturgisch fixen Punkt hat. Also nach einem Lied, dass die Leute nicht klatschen, nach einem Lied, da musst du wirklich ziemlich aufladen. Und es ist ja vom Rhythmus und vom Timing von der Show ist es halt so was außersticht. Und damit kann man eine Show relativ gut strukturieren und man kann sie sehr gut drauf festhalten. Also man kann es wirklich so, aber wenn eine Show scheiße rennt, das war früher so, wie ich nur Musik gehabt habe, dann spielt man ein Lied zwischendurch und dann ist es wieder so ein bisschen aufgelockert und dann gibt es einen Applaus zwischendurch und es ist quasi so ein kleines Reset. Und dann habe ich mir irgendwann in den Kopf gesetzt, das brauche ich nicht mehr, ich will das nicht, ich will nur reden, das ist das Schwierigste, das mache ich. Und das habe ich jetzt gemacht, die letzten 5-6 Jahre. Und jetzt habe ich mir gedacht, das wäre geil, wieder Musik machen. Dann habe ich mit dem Rabenhof ganz lang geredet, was ich machen konnte. Und ich habe gesagt, ja, das Biologie-Ding, aber ich möchte nicht so eine harte Wissenschaftsshow machen, weil ich will nicht, dass die Leute irgendwie glauben, bei mir gibt es nur Fakten oder so, was wirklich Blödsinn ist. Also ich rede ja wirklich auch viel Blödsinn auf der Bühne. Und das hat ja ein Konzept, deswegen weiß ich, ja, wann, dann müsste es was anders sein, vielleicht mit Musik. Und dann waren sie so, Musical, Evolutionsmusical. Und ich war so, yes, let's do it. Und das war das Ding, ja.
Der Fisch früher. Und den jetzt ein Musical machen, ist doch schon eine gute Transition, ha? Huh?
Ich werde sogar einen Fisch spielen. Das ist einer von den Songs, die es schon gibt. Das ist ein großer Showstopper, ein Musical-Showstopper, wo der erste Fisch an Land geht. Und es ist so ein bisschen wie Defying Gravity von Wicked oder so. Nur, dass er halt an Land geht und nicht fliegt.
Aber bist du dann alleine? Weil Musicals sind doch viele.
Es wird jemand Musik dazu machen. Aber es ist ein Teil des Spaßes an dieser Show wird wirklich sein, zu sehen, wie ich struggle, möglichst viele Rollen zu verkörpern alleine. Und das ist aber natürlich auch künstlerisch ausgefeilt, weil es die Evolution, mich anzupassen an diese verschiedenen Umstände.
Ich möchte trotzdem nochmal zum Kabarett zurück. Und ich würde gerne wissen von dir, wenn du jemanden treffen würdest, die sagen würde, was ist Kabarett? Was wäre dann deine Antwort?
Mich fragen oft Leute, was ist der Unterschied zwischen Kabarett und Comedy? Und die Wahrheit ist eigentlich, es gibt den nicht wirklich, außer in Deutschland. Bei uns ist Kabarett alles, was lustig ist eigentlich, so wird es ja vermarktet. Deswegen ist er der große Rat vom Klaus Eckel, Kollege Klaus Eckel hat irgendwann mal, ich glaube nicht zu mir, aber ich war dabei, gesagt, naja, schreib irgendwas mit Kabarett drauf, dann kommen mehr Leute. Das ist wichtig, dass es draufsteht. Titel ist wurscht, der Name ist auch ein bisschen wurscht. Wenn Kabarett steht, kommen Leute einfach, weil das in Österreich einfach hasst. Das ist was lustig ist. Das ist auch das, was ich vorher gemeint habe. Das ist das Versprechen, was ich schon gern einlösen will, weil halt Leute kommen, die einfach einen guten Abend haben wollen. Und ich finde es ein bisschen fies. So, es gibt Leute, das ist auch cool und so. Man kann die Leute schon mit dem Arsch ins Gesicht fahren und so. Aber ich würde schon gern diesen Teil des Vertrags erfüllen, bevor ich die Leute mit alle meinen Themen, die mich beschäftigen und meiner Meinung und meiner Haltung und so drüber vor, hätte ich gern eingelöst, dass die Leute auch lachen dürfen. Im Englischsprachen ist Comedy alles, was mit zum Lachen ist. Stand-up ist dann quasi formale Unterscheidung oder dann gibt es Musical-Comedy und alle diese Sachen oder Comedy-Film natürlich, aber das ist das. Und in Deutschland ist es getrennt. In Deutschland ist Comedy ist unpolitisch und meistens Stand-up mit einem Handmikro oder auch so breite Character-Comedy oder so. Und Kabarett ist politisch und sozial und da geht es um Themen und das ist oft gar nicht so lustig. Nämlich wirklich. Und da gibt es eine lustige Story. Ich will nicht sagen, wer es ist, aber ein Kollege aus Deutschland hat erzählt, der war bei einer Vorpremiere von einem berühmten Kabarettisten, wirklich politisches Kabarett. Und dann hat er ihm danach, wie es so üblich ist, nach so einer Vorpremiere noch gesagt, und da war mir nur irgendwie eine Pointe eingefallen. Und dann hat ihm der so ganz von oben die Nase hinunter angeschaut und gesagt, naja, es soll auch nicht zu lustig werden. Abgewehrt. Es soll nicht zu lustig werden. Das ist Kabarett. In meinen Augen ist Kabarett, es soll nicht zu lustig werden. Und Kabarett ist es ist lustig.
Und würdest du sagen, dass es bestimmte Themen gibt, die im Kabarett noch wirklich nicht ausgeschöpft sind oder wo es noch viel mehr Fokus bräuchte?
Nein, es geht, glaube ich, nicht um Themen, sondern um Perspektiven. Das geht jetzt zurück auf das, was du vorher gesagt hast. Das ist ja das Coole an diesem Schub an Diversität, den wir aktuell haben, ist halt, dass ganz viel von Humor basiert ja darauf, dass man die Perspektive wechselt. Also, dass man was so sieht, wie man es davor nicht gesehen hat und dann schüttet das Gehirn freudige Botenstoffe aus, weil es irgendwie was Neues sieht oder die Welt neu sieht oder irgendwie eine Erwartungshaltung enttäuscht wurde. Und diese neuen Perspektiven bringen halt ganz viele Leute in dieser Gesellschaft automatisch mit, weil sie einfach ganz anders leben und ein anderes Leben geführt haben, als ganz viele von den Leuten, die bis jetzt Kabarett gemacht haben in Österreich. Und da geht es um ganz ähnliche Themen. Die Themen für Comedy sind auch oft, es gibt Sachen, die sie mehr anbieten als andere und man kann im Endeffekt über alles Comedy machen, aber die Themen sind es gar nicht, sondern die Perspektiven drauf. Und wenn wer eine neue Perspektive hört auf das, keine Ahnung, wenn wer was Neues macht über Sex ist wirklich das Comedy-Thema schlechthin, Beziehungen. Aber wenn wir einen neuen Blickwinkel drauf hat und so, ist es alles wieder neu und umso fröhlicher und erfreuter ist man, dass man das sehen darf. Ja.
Aber ist dann, weil ich denke mal, jeder Mensch hat ja grundsätzlich seine eigene Sicht aufs Leben.
Idealerweise, ja.
Ja. Und wäre dann jeder Mensch automatisch auch ein guter Kabarettist?
Wenn man schafft, wirklich so dieses Ding an sich selber nach außen zu kehren und zu schärfen und zu wissen, was ist das, wo ich die Welt anders sehe als andere, dann schon. Darum geht es. Aber deswegen glaube ich, jeder Mensch, es müssen schon viele Faktoren zusammenkommen und so. Aber genau, was ich unterschreiben würde, ist, es ist die eigene Perspektive. Und idealerweise hat jeder Mensch irgendwelche Ideen zum Leben, die andere nicht haben. Aber es gibt Leute, denen es leichter fällt und es gibt Leute, die Welt von Haus aus irgendwie schräg sehen und so und die sind meistens prädestiniert für Humor.
Und ist dir klar oder könntest du auch offenlegen, was an deiner Sicht anders ist? Oder vielleicht möchte man das nicht, weil es so die Secret Sauce ist.
Nein, es ist nicht die Secret Sauce. Ich kann es wirklich, ich glaube, ich kann es schlechter als andere Leute. Das ist was mich auch mit jeder Show sehr beschäftigt. So, wer bin ich? Für andere Leute, was sehen Leute, wenn sie mich sehen und was ist irgendwie das, was Leute interessiert an mir, weil ich glaube, es ist ganz was anderes, als ich glaube, dass interessant ist. Das hört man dann auch oft so aus den Reaktionen, was ich denke, ist cool oder was mich irgendwie lange beschäftigt hat im Arbeitsprozess, sondern nie die Sachen, wo die Leute kommen und sagen, super, da hast du irgendwie eine Verbindung gezogen über 20 Seiten Text, die ist mir gleich aufgefallen. Das ist es nicht und ich kann es wirklich nicht sagen, ich kann es bei anderen Leuten oft ganz gut sagen, und die freuen sich dann auch oft, weil es ist natürlich hilfreich, wenn man weiß, was Leute sehen und man kann damit spielen. Aber ich habe keine Ahnung. Ich habe vor kurzem hat mir wer kommentiert bei einer Dings, das weiß ich nicht, ob ich das jetzt. Es macht wieder so ein Fass auf. Aber das war so ein Online-Kommentar und das war nett gemeint, glaube ich. Aber es war diese. nur mal über Männer-Schimpfwörter, die relativ, also die sehr viel mit dem zu tun hat, dass aktuell viele Leute kommen, glaube ich, und die wirklich wahrscheinlich die meisten Leute kennen, wenn sie was von mir gesehen haben. Und da geht es irgendwie darum, dass Männer-Schimpfwörter meistens keinen Sinn machen, weil sie irgendwie, genau, entweder unlogisch sind oder sozusagen von der falschen Prämisse ausgehen. Und dann hat mir wer drunter geschrieben, wann hast du gemerkt, dass du Autist bist? Und ich habe so gesagt, ja, noch nie. Das wusste ich nicht. Maybe, vielleicht stimmt's, vielleicht wird es helfen dabei. Ich glaube nicht, dass ich Autist bin, aber ich finde es ganz interessant, dass Leute jetzt irgendwie sowas, wenn wir irgendwie die Welt ein bisschen anders sieht, so sofort in eine Kategorie bringen wollen. Andererseits, vielleicht stimmt's, was weiß ich, vielleicht bin ich Autist. Ist möglich, ist gut möglich, I don't know. Aber vielleicht ist es das oder Dings. ADHS ist gerade ein großes Ding in Comedy. Jeder zweite Comedian spricht gerade über die ADHS-Diagnose. Ich nicht, aber wahrscheinlich kann ich mir das auch holen, wann ich will. Also
ich glaube, ja. Ja, ich höre das auch öfters.
Aber ich weiß es nicht. Es ist halt die Art, wie man lebt und die Art, wie man aufgewachsen ist und was man liest und ob die Sachen, die einen interessieren. Und es kommt wirklich alles zusammen. Aber was ich eben vorher gemeint habe, ist natürlich, keine Ahnung, Leute mit einer migrantischen Erfahrung sehen Österreich insgesamt völlig anders als wir. Und es ist einfach ein Riesenvergnügen, halt diese Perspektive so über den Abend geliefert zu kriegen. Und du kannst durch die Augen von einem anderen schauen. Das ist einfach ein Riesen Vergnügen und ein Privileg und so. Und das ist das, was ich jetzt gemeint habe. Also natürlich, genau. Für Humor braucht man immer eine eigene Perspektive, aber das ist jetzt natürlich schön, dass ganz viele andere Blickwinkel mehr Raum kriegen.
Und gehst du gerne auch in das Kabarett anderer KabarettistInnen?
Ja, und ich liebe alle Shows gleich und sie sind alle gleich lustig. Ich liebe alle KollegInnen, die das hier hören, gleichermaßen. Ihr seid super, viele tausend Bussis. Okay, und jetzt unter uns, nicht so gerne. Ich gehe wirklich nicht so gern, aber... Ich finde am schlimmsten sind Premieren, weil das dann immer so ein sozialer Stress nur dazu ist, dass man ganz viele Leute kennt und es ist so ein riesen Auflauf. Meine Premieren mag ich lieber, weil da habe ich irgendwie eine Funktion, aber bei den Premieren von anderen Leuten ist es immer so ein bisschen, okay, Szenentreff und man wartet irgendwie auf seine Gelegenheit, um der Person, die Premiere hatte, zu sagen, dass man es ganz toll gefunden hat und dann steht man ja total viel herum und hat aber Stress, wenn man sucht irgendwie während dem Schauen schon, denkt man sich, das konnte ich nachher sagen, das war gut, das muss ich mir merken, dass ich es nachher sagen kann. Und das ist schon Stress. Und sonst ist es auch ehrlich gesagt so, dass ich halt viel, du machst ja Kunst zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das für dich so ist, dass du das dann noch genießen kannst oder so. Für mich ist es sehr viel, wenn ich im Kabarett sitze, denke ich sehr viel technisch mit und ich versuche zu erraten, wo führt es hin. Und wenn ich es errate, bin ich traurig, weil ich eigentlich ja überrascht werden möchte, so wie alle anderen auch. Aber es ist meine Schuld, weil ich halt die ganze Zeit falsch denke. Ich entspanne mich einfach nicht wirklich, weil es Arbeit ist und dadurch, genau. Schade, ich habe früher gern Kabarett geschaut und Comedy und so weiter, aber jetzt ist es ein bisschen
Job. Das hört man aber auch öfters, gell? Sobald man sich mit dem wirklich beschäftigt und es zu seinem eigenen Beruf wird, das einfach ein bisschen ein Stress mit.
Das ist richtig arg, nämlich, dass das so oft gesagt wird und vor kurzem habe ich endlich mal was anderes gehört. Da hat ein Musiker, der schon in diesem Podcast war, ich weiß nicht, ob ich sagen darf, wer es war, aber gemeint, nein, nachdem er jetzt Musik studiert hat, nur mal, kann er nur mal ganz neue Facetten genießen davon. Es ist nur besser geworden. Und ich habe gedacht, das klingt wirklich schön, das hätte ich auch gerne, aber ein bisschen, du Arsch. Ne? Das hätte ich auch wirklich gern, dass ich dadurch durch die Beschäftigung mehr Vergnügen draus ziehe, aber für mich ist es überhaupt nicht so.
Aber du hast Biologie studiert.
Ja, ich kann kein Viech mehr anschauen.
Ist das so?
Nein, das ist Blödsinn.
Ich liebe alle Tiere.
Ja. Nein, Tiere kann ich, das stimmt, Tiere kann ich nach wie vor gerne. Also schaue ich extrem gern zu.
Ja, aber vielleicht...
Welche Tiere?
Eigentlich alle. Ich finde Spinnen ein bisschen grauslich, aber selbst da kann ich irgendwie lang zuschauen, wie sie grauslich sind. Wie ich dann schaue es und dann tanze und denke mir, du bist grauslich. Und jetzt waren sie das noch, ist nur grauslich. Und dann rennen sie auf mich zu und klassischer Spinnenmoment, ja. Sogar Spinnen, die ich wirklich eklig finde.
Hast du das früher auch gemacht, wenn du zum Beispiel in einem Stadel eine Spinne gesehen hast, die was so in so ein Netz gelegen ist mit so einem Loch drinnen, ja. Die was so herausgekommen ist, dass die immer abblasen hast, dass wieder einer rennt ins Loch?
Ja, sicher.
Ist
ja.
Das so ein Ding, machen das viele Leute?
Nur Leute in Oberösterreich. Das klassische Spinnentratzen, das ist bei unserer Tradition, steht auch unter UNESCO-Welterbe, glaube ich, inzwischen. Schauen, ja, oder keine Ahnung, das Netz ein bisschen anstupsen, um zu schauen, ob es mir den Finger beißen oder so. Da ist gerade ein Fliegenherrchen.
Die kommt, die spürt die guten Vibes.
Die spürt die guten Tier-Vibes. Die kommt jetzt auch, sagt was ins Mikro, warte, für die Leute. Okay, lass mal es wieder wegfliegen.
Ich möchte nicht Spaß bremsen, aber ich möchte sagen, dass wir Ende Richtung Zeit sind.
Echt? Ach so, ja, aber wir können das eh schneiden.
Wir haben schon noch ein paar Minuten, aber wir haben nicht mehr so 100,
aber wir haben noch 20 Karten so vor.
100 Minuten.
Es sind wirklich 7 Karten dieses Mal, weil es spannende Richtungen sind. Da steht oben wie zum Beispiel, wie entwickelt man eine gute Wuchtel?
Das ist wirklich schwer zum sagen, weil es halt doch also ein bisschen meistens dann ein Lucky Punch ist. Also es ist, man weiß meistens davor nicht, was die guten Wuchteln sind. Es ist oft auch wirklich so, dass die Sachen, wo man sich beim Schreiben denkt, super, da werden sie liegen und dann sagst du es und die Leute schauen ja und denken, was? Und dann machst du irgendwas, wo es zu einem Wegwerfding, wo du gedacht hast, ja, dann schreibe ich das halt rein und das ist dann das große Ding. Das passiert oft und das sagen auch ganz viele Leute. Also es ist sehr schwer abzuschätzen, was das große Ding wird.
Ich denke mal oft, das ist vielleicht auch das Improvisieren, oder? Weil sobald du da zum Beispiel auf der Bühne irgendwie mit dem Raum, mit den Leuten, oder auf einmal wird es lustig.
Das schon, ich meine, es ist ja ein großer Teil davon, dass man irgendwie den Text so zum Leben erweckt. Ich kann ja, dadurch, dass ich den Text nicht auswendig lernen kann, immer aussehen und improvisieren. Das heißt, ich kann ja quasi in jeder Show ein bisschen was Neues machen und das hilft dann auch den Text quasi immer sozusagen, als wäre neu und die Grenzen zu verwischen zwischen dem, was ist improvisiert und was nicht. Aber es gibt natürlich auch Sachen, die man schreibt, die sehr lustig sind. Und auch beim Improvisieren ist es halt immer so, dass die Stimmung im Raum ein bisschen aufgeht, glaube ich, wenn man als Publikum sich einfach gewertschätzt fühlt, wenn man merkt, es ist wer wirklich da und es reagiert wer wirklich auf das, was heute Abend passiert und er spult nicht nur so die Show runter. Das ist immer, also die improvisierten Sachen sind oft die größten Lacher, aber nicht unbedingt die besten Wuchteln, würde ich sagen. Was nämlich daran liegt, also deswegen kann ich das sagen, weil es nicht wiederholbar sind. Das ist auch was, über das man mit alle Comedians reden kann, was dann alle bestätigen. Du sagst dann einen Abend, was improvisiert, das ist ein Riesenlocher. Denkst du, geil, am nächsten Tag freist du schon, wenn es dort hingeht, dann sagst du dasselbe wieder, Totenstille. Und die Leute schmecken das einfach. Das Publikum schmeckt das einfach. Es ist nicht mehr frisch und sie merken, ah, das war halt kein Impro. Und dann geht's nicht. Ich weiß nicht, es ist einfach so, ein Publikum in der Masse checkt es dann einfach. Und dann muss es wirklich Impro sein, dann geht's. Und es gibt aber Sachen, die geschrieben sind, die jeden Abend gehen und die jeden Abend eine gute Wuchtel sind. Aber auch das hat man beim Schreiben meistens nicht gewusst. Ja, also hätte ich jetzt gar nicht antworten müssen, wenn wir unter Zeitdruck sind, weil die Antwort war, weiß ich nicht.
Aber
kannst du es nochmal sagen?
Weiß ich nicht. Nächste Frage.
Nein, wenn wir jetzt gerade unter Zeitdruck sagen, ich mag wissen, das Thema Timing, das ist mir sehr wichtig. Ich bin immer zu spät dran, ich bemühe mich immer und so, es funktioniert nicht so gut. Aber
Neuen Show gibt es was über Pünktlichkeit, das wird dir super gefallen.
Okay.
Ja, muss kommen. Okay,
passt. Aber Timing im Kabarett ist ja, glaube ich, eine große Sache, weil dann nachher kommt irgendwann die Pointe.
Ja.
Sag mal Pointe.
Ja, ich sage Pointe, aber nur wie in Österreich. In Deutschland sage ich Pointe.
Okay.
Es sind jetzt mehrere Akzente oben drauf. Pointe.
Dann klingt es gescheiter.
Französisches Wort. Ne? Ja, die Deutschen sagen Pointe.
Ah, wirklich?
Ich weiß nicht warum.
Ja, weil es korrekt ist vielleicht.
Das Timing. Ja, was sage ich zum Timing? Ich bemühe mich, meinen Flow zu wechseln. Ich finde, dass bei Rapper halt fad ist, wenn sie immer denselben Flow haben. Und das ist für mich das Wichtigere, ist, dass das Timing einen Flow erzeugt und mit dem Flow kann man spielen. Das heißt, das ist ein Rhythmus, der unterbrochen wird. Und tatsächlich gibt es Leute, das führt jetzt zu weit. Ich bemühe mich auch darum, es ist sehr technisch gedacht, interessiert nur Leute, die Comedy machen, vielleicht die das hören, dass man wirklich mit dem Rhythmus irgendwann so spielen kann, dass wenn man dann bricht mit dem Rhythmus, dann gibt es normalerweise eine Reaktion aus dem Publikum, ein Lacher oder so, weil einfach das Publikum sich eingroovt und dann der Rhythmus bricht und das ist
der Rhythmusbrechen eine Pause?
Nicht notwendigerweise. Es gibt Leute, die glauben, gutes Timing ist, wenn man immer genau denselben Rhythmus hat, dann eine lange Pause lässt und dann das sagt, was sie eh schon alle gedacht haben, dass es kummer wird. Das sehe ich nicht als gutes Timing, ist sich gutes Timing, als was irgendwie einen Rhythmus hat, aber unvorhersehbar ist, wie Jazz, Drum Solo oder so. Das halte ich für gutes Timing. Und das ist so ein bisschen mein Ideal. Aber ich kann jetzt nicht beschwören, dass ich das kann oder mache oder so, aber das ist das, was ich im Kopf habe, wie ein Jazz-Solo, so, wo du eigentlich jetzt weißt nicht mehr ganz, wo er ist, aber dann ist er wieder drauf und dann passiert irgendwas. Das ist mein ästhetisches Ideal für gutes Timing. So, das haben aber nicht alle. Also es gibt wirklich Leute, die haben das Gefühl, Vorhersehbarkeit ist gutes Timing. Das ist sich hier einfach genau entgegengesetzt. Ja. Ja, also genau, dass man gerade damit spürt, dass es gerade vorhersehbar ist. Man glaubt, jetzt weiß man, was passiert und dann passiert schon wieder was anderes. Das ist für mich gutes Timing. Und dafür muss man kurz eingrooven und dann anders. Ich überlege immer, ob es Beispiele gibt, weil man müsste es eigentlich rein instrumental machen können. Es hat einen Instagram-Kanal gegeben, wo ein Typ wirklich zu Comedians Schlagzeug dazu gespielt hat. Und das war circa das, was ich meine. Also der spielt dann auch so, dann sind irgendwie drei Takte Stimmen und dann muss ich irgendwie ein Lick spielen oder ein Fill oder so, damit es sich ausgeht. Und dann ist er wieder drauf und dann ist ganz was anderes und dann wechselt der Takt und so. Und das ist für mich das Ding. Und ich überlege, ob es Band gibt, die so ich finde System of a Down ist zum Beispiel, klingt musikalisch sehr lustig, weil sie einfach so hart wechseln, die Rhythmen und die Genres und so. Ja, genau. Genau, das ist für mich, das ist ein bisschen mehr, ich würde nicht sagen, ich will klingen wie System of a Down auf der Bühne, aber ein bisschen schon.
Finde ich sympathisch.
Ich bin jetzt auf Karte 6, also wir sind nicht so weit gekommen. Aber weg vom Kabarett, weil du bist ja auch Mensch. Und
sagen manche.
Welche Momente erfüllen dich?
Ich habe eine gute Antwort auf das gehabt. Gerade vor kurzem habe ich mir gedacht, das erfüllt mich jetzt richtig. Wenn ich in einem Podcast bin, dann
werde ich das sagen. Du kannst kurz nachdenken, es kann das schneiden.
Was erfüllt mich? Ich war vor kurzem auf einem coolen Konzert. Das hat mich erfüllt. Das war super. Das war cool. Das fällt mir jetzt gerade ein.
Bist du ein hoffnungsvoller Mensch?
Mal so. Ich bemühe mich drum. Ich finde, es ist nicht sinnvoll, nicht hoffnungsvoll zu sein. Ich glaube, dann macht man die Welt auch nicht besser und dann gibt man sich selber recht. Das ist so, weißt du, ich meine, Pessimismus ist ein bisschen eine self-fulfilling prophecy. Und wenn man es probiert, dann geht vielleicht eh mehr, als man glaubt. Und deswegen ist es einfach ein Blödsinn, Pessimist zu sein. Aber es ist jetzt nicht in meiner Natur der große Optimismus angelegt. Das ist mehr.
Aber gibt es konkret, also sowas wie Babykatzen oder so Dinge, die dir Hoffnung geben?
Nein, Babykatzen geben mir keine Hoffnung.
Was?
Nein, ich will es nicht, da kriege ich wieder Hassbriefe und so. Also die Katzen vernichten ja.
Spinnen, die Hoffnung geben.
Ja, Spinnen sind gut, weil Spinnen fördern so das Ökosystem. Katzen sind schlecht fürs Ökosystem, also geben mir Katzen keine Hoffnung. Aber sie sind sehr süß.
Was gibt ihnen Hoffnung?
Den Katzen?
Nein, dir, ihnen.
Den Katzen gibt, glaube ich, Hoffnung, wenn sie so die Futterschüssel hören. Dann wissen sie, was gibt mir Hoffnung? Wenn ich wüsste, ich schaue mal Babykatze an, dann habe ich Hoffnung, würde ich, weiß nicht, hätte ich jetzt eine umgehängt, dass ich da einen draufschauen kann. So easy ist es nicht für mich. Aber ich bemühe mich sehr, ich suche danach. Ich suche irgendwie nach Ideen und so. Manchmal bin ich einfach sehr wirklich sinnlos optimistisch. Ich sage zum Beispiel dauernd zu Leuten, nein, jetzt ändert es sich dann bald. Ich glaube, jetzt sind wir durch mit der dunklen Phase. So sage ich jetzt oft zu Leuten. Und dann sagen sie, warum? Sag ich so, nein, das Gespür ist so. Und dann sage ich, ich glaube nicht. Dann sage ich, ja, ich will nicht mehr mit dir reden. Ich will es schon weiter glauben. Aber es ist wirklich so, also genau, dass ich mir einfach so sage, nein, ich glaube, jetzt wird es dann wieder besser, glaube ich eigentlich. Ja. Nein, glaube ich schon. Frag mich jetzt nicht, warum. Frag mich auch nicht, warum.
Dann möchte ich einen noch, nämlich, das ist so ein Klassiker von uns, wenn du jetzt 10 Jahre zurückgehen würdest oder müsstest und dir einen Ratschlag geben könntest. Was würdest du dich beratschlagen für diesen zukünftigen Weg, wo du ja jetzt schon weißt, wo du landest?
Naja, da sind wir jetzt im Zeitreiseparadoxon drin, oder? Weil wenn ich mir den Ratschlag gebe, vielleicht passiert ganz was Schlimmes dadurch.
Du musst es nicht annehmen, diese Einladung. Du kannst sie zurückschmeißen.
Ich lehne diese Einladung ab. Wenn ich in die Vergangenheit reisen würde, würde ich mir selber den Ratschlag geben, wenn ich jemals in einem Podcast bin und mich fragt jemand, ob ich in der Zeit zurückreisen will, um mir einen Ratschlag zu geben, dann werde ich das auf jeden Fall ablehnen. Und diese Sache habe ich hiermit erfüllt.
Und wenn du dich anders entscheiden würdest?
Dann was? ich wüsste nicht, was, weil für mich ist wirklich Zeitreiseparadoxon in dem Sinn, dass ich das Gefühl habe, wenn ich jetzt irgendwie was ändern würde, dann würde ich ja nicht da landen, wo ich jetzt bin und ich bin jetzt ganz zufrieden damit, wo ich bin und ich wüsste nicht, welche Parameter man umstellen müsste, um schneller dahin zu kommen. Also es ist so ein bisschen...
Aber du bist zufrieden, wo du bist.
Fair Play, ja.
Das hat sich so leise reingeschlichen gehört.
Ja, also im Verhältnis, ja. Das kann ich sagen, ich würde nicht zurück wollen. Also ich denke mir nicht, ich wäre gern wieder 25 oder so, oder ich wäre gern wieder 18 oder so. Das ist,
warum
das
denkst du das nicht? Warum willst du erst nicht gern wieder 25?
Wer will wieder 25?
Weil ich sehe schon, war. Es ist irgendwie, es passiert ja nichts Neues dann. So. Also ich finde ja alles cool, was noch passiert und so.
Was passiert noch? Was kommt noch?
Weiß ich nicht, das ist das Coole.
Ja, aber gibt es so, weil du gesagt hast, Self-Fulfilling Prophecy, gibt es irgendwas, was du denkst, was cool war, Rat?
Nein, so denke ich eigentlich wieder nicht.
Das ist nett, dass so nicht so haben sie manifestieren, so meine nächste Show.
Ich habe mir schon gedacht, vielleicht sollte ich das machen, weil das machen ja viele Leute, so der Michi Buchinger, glaube ich, macht das. Der hat dann sein Vision Board und er ist sehr erfolgreich. Also vielleicht sollte ich das auch machen. Aber nein, das habe ich nicht. Ich denke immer dann so, was, das ist passiert, arg. Aber wenn ich mir das davor schon vorstelle, dann bin ich ja traurig, wenn es nicht passiert. Das ist ja Blödsinn, oder? Also gescheit, ich lasse mich überraschen. Und wenn was Gutes passiert, denke ich, das hätte ich nie gedacht. Nein, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Das ist mein Zugang.
Wo möchtest du noch hin? Also jetzt heute vielleicht zur Pizzeria, aber in den nächsten Jahren? In 5 Jahren, in 10 Jahren?
Nein, weiß ich nicht. Das ist was mir aufgefallen ist, das ist was ein Leute manchmal fragen soll, ist, wenn du unendlich viel Geld hättest oder so, was würdest du dann machen? Und ich würde, glaube ich, dasselbe machen wie jetzt. Ich könnte mir bessere Werbung kaufen wahrscheinlich und ich könnte sozusagen, keine Ahnung, irgendwie nur mehr Projekte damit finanzieren, die ich gerne machen möchte oder so. Aber ich mache im Prinzip das, was ich machen will. Und das ist eh so, also viel mehr kann man sich eh nicht wünschen im Leben. Also ich kann auch davon leben, was auch super ist natürlich. Aber ich, genau, wenn das irgendwann weniger Leute interessiert oder niemand mehr interessieren würde, würde ich wahrscheinlich trotzdem irgendwas Kreatives machen. Vielleicht nicht genau dasselbe oder so, aber es ist jetzt der Idealzustand, dass ich kreativ sein kann und mir Leute dafür bezahlen. Danke.
Was kann man von dir lernen, Bernie? Oder was kann ich von dir lernen?
Weiß ich nicht. Nix. Weiß ich nicht. Von mir kann man nichts lernen. Keine Ahnung. Lernen, wie man Curly Hair macht. Curly Hair, wenn man
und wie macht nicht
weiß, wie es geht. Aber man muss, glaube ich, ein bisschen Wöhn schon drin haben. Also ja. Du nass waschen, Conditioner, große Offenbarung, und dann nach hinten frisieren oder glätten, mit einem Tuch trocknen und dann, ich verwende so ein Lockengeler und dann knetet man es rein und dazu ein bisschen zwiebeln und Luft trocknen ist bei mir wichtig.
Schon gut aus.
Danke. Das kann man lernen, aber sonst gibt es wirklich nichts zum Mitnehmen bei mir, glaube ich.
Ich würde tatsächlich dann nochmal die Spaßbremse hier sein und sagen, the time.
Okay.
Tick-tack.
Ja, Bernie,
ja.
Es ist schön, dass du heute da bist und du kriegst von mir ein Geschenk.
Das ist extrem lieb. Eine weitere Stunde im Podcast.
Ja, du kriegst von mir etwas...
Ich einfach nicht drauf eingeht.
Was?
Ich wollte schon Doppelfolge ausrufen, damit wir noch mehr reden können.
Wir holen dich noch einmal.
Ja, sehr gern. Es war sehr schön hier, würde ich sagen. Danke.
Dann kriegst du wieder ein Geschenk. Das ist gescheiter.
Geil.
Passt. Einfach so in 5 Jahren, ja. Damit wir dann drüber reden.
Brauchen wir nicht warten.
Okay, egal. Aber jetzt nochmal zu dem Geschenk. Du hast ein neues Programm und das heißt Monster. Und ich mir gedacht, ich mache dem Bernie ein Geschenk und das ist ein Monster-Paket für den Bernie. Und ich habe dir mitgenommen. Einmal Monster Munch.
Oh!
Oh. Das.
Der ist extrem. Bigger Monsters for bigger fun.
Geil. Einmal Monster Energy Drink. In rosa, weil ich mir gedacht habe, du kannst es tragen.
Das ist so, danke.
Und das beste Geschenk.
Öfter, aber nicht das rosa, habe ich noch nie gekriegt. Aber ich kriege jetzt öfter Monster im Backstage oder so, dass wir hinstellen. Das ist geil. Danke.
Ja, ich hab
Zero Zucker, geil.
Voll gut, gell? Und dann noch eine Monstera-Pflanze, weil du bist machst was mit Biologie und so, ne?
Wow.
Pflanzen.
Im Disco-Kugel-Juck.
Ja, diese, genau. Extrem und gut. Damit irgendwie immer noch, das schaut irgendwie ganz nett aus, aber es fehlt noch was. Und es ist ein Ring mit Leopardenmuster, ein Schwimmring für den Sommer. Ich mir dachte, das kann ich mir einfach gut vorstellen. Du isst den Monstermunch, trinkst Monster, hast die Monster neben dir und dann liegst du im Pool oder so.
Du bist zu lieb zu mir, danke. Das ist extrem geil.
Und hast du bemerkt, ich weiß, du magst Leopardenprint. Ich habe da ein bisschen Leoparden drauf. Also ich habe mir extra so angezogen, dass
ich dir freue. Ich habe sofort gemerkt natürlich. Und ich habe ja meine Schuhe, damit ich irgendwas in Leopardenprint habe. Jetzt habe ich das nur in die Kamera. Bitte. Converse im Leoparden. Das ist so geil, weil ich habe mir vor kurzem jetzt Badehosen gekauft im Leoparden-Look, weil ich
Wow.
Das war im Mühldorf am Inn und dann sind so Bernie Wagner Ultras gekommen, die nennen sich selber wirklich die Bernie Wagner Ultras. Und dann haben sie gesagt, in dem Geschäft, da gibt es ja Badehosen in Leopardenlook, wir wollten das kaufen, aber dann haben wir uns doch nicht traut, weil wir gedacht haben, das ist irgendwie anmaßend. Und dann habe ich es am nächsten Tag noch gekauft. Und jetzt habe ich wirklich alles plus den Schwimmreifen in Leopard.
Super. Ja, und wenn du selber Geschenke machen willst, es gibt ein Leopardengeschenkspapier beim Butlers.
Das ist extrem gut. Das kaufe ich sofort. Danke. Hallo Butlers, Sponsoring accepted.
Na schön. Ja, super.
Danke euch für die Aufmerksamkeit. Ich glaube, wir sind es dann bald einmal. Ich würde gern noch unsere Danksagen. Also erstens mal natürlich super Bude, ganzes Team. Ich kann mit dem Licht niemanden mehr kennen. Genau, danke super Bude, dass ihr uns wieder eingeladen habt und diesen Raum zur Verfügung stellt. Die super Bude hat jeden Abend ein Programm und es ist eigentlich eine total, also abgesehen davon, dass es ein Hotel ist, ist es wirklich eine tolle Initiative. Genau, so, bumm. Dann möchte ich Danke sagen dem Matthias, der uns gemeinsam mit der Nina die Videoproduktion macht.
Bagagefilms.
Genau, danke, Bagagefilms. Und dann ist da irgendwo noch der Philipp, der Mann mit den Kopfhörern, ich glaube, hört wahrscheinlich einen anderen Podcast gerade. Genau, der Philipp ist quasi der Dritte im Bunde neben Kevo und mir. Man sieht ihn nicht, aber es gibt uns tatsächlich nur dank Philipp. Und Bernie, danke fürs Kommen.
Danke für die Einladung.
Danke euch.
Dankeschön. Ja. Danke, dass du da warst.
Genau.
Danke, Bernie Wagner.
Audiamo Plus. Wir hören uns.